Archivradio.
Die RAF, die Rote Armee-Fraktion, war fast 30 Jahre lang der Inbegriff des Linksterrorismus in Deutschland. Nach vielen Morden, Entführungen und Anschlägen in den 1970er und 80er Jahren und mindestens zwei Generationswechseln an der Spitze der Gruppe wurde es in den 1990er Jahren still um die RAF. So still, dass es fast wieder eine Überraschung ist, als sie am 20. April 1998 in einem förmlichen Schreiben ihre Auflösung bekannt gibt. Mit den Worten: Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Das Schreiben geht an die Nachrichtenagentur Reuters. SDR1 spricht darüber mit dem Journalisten Gerd Rosenkranz, der sich lange mit der RAF beschäftigt hat.
Herr Rosenkranz, Ihnen liegt das betreffende Schreiben inzwischen vor. Was halten Sie davon?
Also ich nehme an, dass das Schreiben authentisch ist. Natürlich kann ich keine kriminaltechnische Untersuchung hier vornehmen an meinem Schreibtisch, aber inhaltlich liegt es auf der Linie der Äußerungen der letzten Jahre der RAF.
Geht aus diesem Brief denn hervor, warum man sich gerade jetzt dazu entschlossen hat, sich aufzulösen?
Also das einzige Überraschende an diesem Papier ist eigentlich der Zeitpunkt, aber nicht etwa, weil nun der Zeitpunkt an sich ungewöhnlich ist, sondern weil es so lange gedauert hat. Man hat eigentlich schon viel früher damit gerechnet. Die Gruppe ist auch aufgefordert worden von führenden Leuten in den Gefängnissen, die Selbstauflösung zu erklären. Und man hat sich eigentlich gewundert, dass es so lange gedauert hat.
Der Brief soll ja ziemlich lang sein. 8 Seiten habe ich einer Agentur entnommen. Nimmt die RAF denn darin auch Stellung zu der Vergangenheit, zu dem, was sie in den letzten über 20 Jahren getan hat?
Der ganze Brief ist im Grunde ein Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre. Ein aus der eigenen Sicht kritischer Rückblick, der aber vollständig darauf verzichtet, sozusagen selbst in Sack und Asche zu gehen, sondern es ist eher vom Duktus her, wir haben verloren, wir haben es versucht, aber der Aufbruch war berechtigt. Auch dies entspricht in etwa dem, was in den vergangenen Jahren auch von ehemaligen Gefangenen gesagt worden ist.
Gibt es denn Selbstkritik in konkreten Punkten, also sagen wir mal bezogen auf konkrete Attentate?
Es gibt Andeutungen von Selbstkritik, insbesondere über die Mitte der 80er Jahre. Dort gab es Anschläge, beispielsweise der Mord an einem jungen amerikanischen GI, der aus einer Diskothek gelockt wurde. Das ist aber alles nicht neu, sondern das ist eine Kritik, die sozusagen in dieser Szene gang und gäbe ist seit vielen Jahren. Ansonsten ist von Selbstkritik wenig zu spüren, höchstens von Fehleinschätzungen. Beispielsweise, dass man nach 89, nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus noch weitergemacht hat. Dieser Versuch, sich neu einzubinden in einer neuen Situation, wird heute im Rückblick als unrealistisch angesehen.
Wenn sich diese Selbstauflösung jetzt als authentisch herausstellen sollte, welche gesellschaftlichen Folgen, denken Sie, hätte das für Deutschland? So groß war die Rolle der RAF ja nicht mehr.
So ist es. Die RAF ist ja fast in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten und ich nehme mal an, viele der Zuhörer werden erst durch diese Erklärung erfahren, dass sie noch nicht aufgelöst war. In den Medien ist sie praktisch schon wie eine vergangene Geschichte behandelt worden. Insofern wird es unmittelbare Folgen vermutlich nicht haben. Es ist denkbar, dass es innerhalb der linksradikalen Szene, die es ja immer noch gibt, dazu führt, dass zu befürchten ist, junge Leute sich aufgerufen fühlen, nun in irgendeiner anderen Form weiterzumachen, als die RAF es getan hat. Man wird dies sehen, aber im Moment ist erstmal diese Ikone RAF, diese Buchstabenfolge weg und das ist ein großer Fortschritt, nehme ich an.
Weiß man eigentlich, wer der RAF heute noch angehört?
Das ist eine wichtige Frage. Also man weiß es eigentlich nicht mehr. Das Bundeskriminalamt, die Bundesanwaltschaft haben vor etwa anderthalb Jahren aufgehört, mit Plakaten nach den Mitgliedern der RAF zu fahnden. Der Grund ist ganz einfach, man weiß nicht mehr, wer der Gruppe angehört. Das letzte Plakat war, auf dem letzten Plakat waren mehrere Leute, von denen man heute weiß, dass sie niemals in der RAF organisiert waren. Und insofern sind die Autoren dieses Papiers tatsächlich vollständig unbekannt.
Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte, heißt es in dem Schreiben. Jedenfalls wird es so in den Agenturen zitiert. Bedeutet das, dass man sich so ein bisschen eine Hintertür offen hält, also dass man sich neue Wege des politischen Widerstandes und des Terrors sucht und dem gar nicht ganz abschwört?
Also das lange, lange Papier endet mit den Worten, die Revolution sagt, ich war, ich bin, ich werde sein. Wenn Sie das als Hintertür betrachten wollen, dass man sagt, es wird immer wieder militante Aufbrüche geben, die nicht so blutig sein müssen wie die der RAF, die anders sein können wie die der RAF, dann kann man sagen, man lässt sich eine Hintertür offen. Es wird die Geschichte weitergehen und wenn in zunehmendem Maße es soziale Ungleichheit gibt in diesem Land, wie es im Moment zu beobachten ist, dann ist es natürlich auch denkbar, dass immer wieder kleine Teile der Jugend sich aufgerufen fühlen, mit radikalen Mitteln gegen diese Gesellschaft vorzugehen. Da würde mit Sicherheit, würden die Autoren dieses Briefes auch nichts dagegen haben. Aber ich nehme nicht an, dass sie selber nochmal aktiv werden wollen.
Das Bundeskriminalamt stuft das Schreiben am nächsten Tag als authentisch ein. Darauf weise das verwendete Briefpapier hin, wie auch die Sprache. Rüdiger Paulert berichtet am 21. April von der Pressekonferenz.
In ihrem Urteil stützt sich das BKA hauptsächlich auf kriminaltechnische Untersuchungen des Papieres, auf dem die RAF in ihrem Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters ihre Auflösung bekannt gegeben hat. BKA-Chef Kersten.
Dieses 8-seitige Schreiben ist, was das Papier anbelangt, unterschiedlich. Die ersten 7 Seiten unterscheiden sich von der letzten 8. Seite. Auf dieser 8. Seite ist drucktechnisch aufgebracht der RAF-Stern. Diese 8. Seite trägt ein Wasserzeichen und dieses Papier mit dem Wasserzeichen, mit dem drucktechnischen Aufbringen dieses RAF-Symbols hat es in der Vergangenheit verschiedene Schreiben der RAF gegeben.
Gleichzeitig habe auch die inhaltliche Überprüfung des Schreibens Parallelen zu früheren RAF-Schreiben ergeben, fügte Kersten hinzu, der aber einräumen musste, dass nicht klar sei, ob der oder die Autoren des Briefes von allen RAF-Mitgliedern autorisiert sei.
Wir wissen nicht, wer dieses Schreiben verfasst hat. Wir wissen nicht, wie viele Personen an der Abfassung dieses Schreibens mitgewirkt haben. Wir wissen nicht, obwohl es gesagt wird in der Erklärung, dass hier alle, die sich zur RAF zugehörig fühlen oder tatsächlich Mitglieder dieser terroristischen Vereinigung gewesen sind und sind, ob die alle mitgewirkt haben an der Abfassung des Schreibens, beziehungsweise ob die Verfasser tatsächlich legitimiert sind, für all diese Personen zu reden.
Der Abstand zu den 3 öffentlichen Briefen des Jahres 1996 lasse aber darauf schließen, so die Vermutung des BKA-Präsidenten, dass innerhalb der RAF ein Abstimmungsprozess stattgefunden habe. Auf jeden Fall aber, da sei das BKA sicher, gehe von der RAF keine Gefahr mehr aus, resümierte Kersten.
Eine Bedrohung, zumindest für Personen durch die RAF, war in den letzten Jahren schon nicht mehr zu erwarten. Sie ist es auch jetzt nicht mehr. Wir gehen davon aus, dass insofern im Ergebnis eine Gefährdungsabschwächung eingetreten ist und weiter eintreten wird.
Er vermisse, so kritisierte der BKA-Chef, dass es in dem Schreiben kein Wort des Bedauerns für die 32 Opfer gäbe, die auf das Konto der RAF gegangen sind. Nicht die Erkenntnis eines falschen Weges, der beschritten wurde, habe die RAF zur Aufgabe gebracht, sondern nur die Einsicht, dass der von ihr eingeschlagene Weg erfolglos war, erklärte Kersten in Münster.
Die Auflösung der RAF weckt viele Erinnerungen an die Hochzeiten des Terrors in den 70er Jahren. Die RAF selbst erklärt in ihrem Schreiben noch einmal ihre Verbundenheit mit der Palästinensischen Befreiungsfront PFLP, mit der sie 1977 eng zusammengearbeitet hat. Mitglieder der PFLP hatten im Oktober 77 die Lufthansa-Maschine Landshut nach Mogadischu entführt, mit dem Ziel, die in den Gefängnis sitzenden RAF-Terroristen freizupressen. Was ihnen nicht gelang, denn die Sondereinsatztruppe GSG 9 konnte das Flugzeug stürmen, die Geiseln retten und die Entführer töten. Auch Otto Schily gehört zur Geschichte der RAF in den 1970er Jahren. Er war einer der Anwälte, die die RAF-Terroristen der ersten Generation verteidigt hatten. Als die RAF ihre Auflösung bekannt gibt, ist er stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag. In SDR 1 kommentiert er die Auflösung der Terrorgruppe.
Otto Schily, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie waren ja in den frühen 70ern einer der Anwälte inhaftierter RAF-Terroristen. Sie wurden zeitweise sogar als Handlanger bezichtigt. Ihnen wurde vorgeworfen, Sie hätten Kassiba aus dem Gefängnis geschmuggelt. Was haben Sie denn empfunden als erstes gestern Nachmittag, als die Nachricht kam?
Ja gut, ich bin von vielen gefragt worden, was ich davon halte. Ich kann das natürlich nur unter Schwierigkeiten beurteilen. Ich bin kein Experte für solche Fragen. Man muss die Klärung der Frage, ob dieses Schreiben authentisch ist, den entsprechenden Institutionen überlassen, dem Bundeskriminalamt, der Bundesanwaltschaft und den Verfassungsschutzbehörden. Dazu gibt es erste Äußerungen, die das Dokument als authentisch bezeichnen wollen, wobei ich dann immer die Frage anschließe, was heißt dann eigentlich in dem Zusammenhang authentisch? Weiß man denn, wer sich heute im Untergrund noch organisatorisch als unter dem Titel Rote Armee-Fraktion verbunden hat? Das sind für mich alles Fragen, die ich nicht aus meiner Position beantworten kann. Aber wenn man mal voraussetzt, es gibt da noch so einen solchen organisatorischen Zusammenhang, dann kann ich es im Ergebnis nur als erfreulich bezeichnen, dass diese Personen jetzt für die Zukunft erklären, wer sie wollen, von ihren Absichten und diesen Art von terroristischen Aktivitäten ablassen.
Das Ganze hat ja doch ein bisschen so absurde Züge, also dass sich so eine Organisation wie die RAF so praktisch wie nach einer Satzung nach deutschem Vereinsrecht auflöst, so sozusagen der Verein existiert so lange, bis die Mehrheit seiner Mitglieder die Auflösung selbst beschließen und erklärt. Eigentlich war die RAF ja schon lange am Ende. Kann man denn dieses Ende der Roten Armee-Fraktion irgendwie mit einem Ereignis oder mit einer bestimmten Entwicklung in Deutschland verknüpfen?
Also das ist schwer zu sagen, was Sie gerade in Ihrer Frage formuliert haben, das habe ich ja gestern auch gesagt, man kann sich ja nicht vorstellen, da ist ein eingetragener Verein RAF, ja, und dann die Mitgliederversammlung kommt zusammen und das Vereinsvermögen wird dem Fiskus überlassen. Also so kann man sich das ja wohl kaum zurechtlegen, aber mindestens ist doch noch so viel an Intelligenz bei diesen Personen vorhanden, dass sie erkannt haben, so das kann man jedenfalls aus diesem achtseitigen Dokument folgern, dass man mit Mord und Totschlag keine politischen Ziele verwirklichen kann. Dass dieses Schreiben in einem sehr selbstgerechten Ton und verfasst ist und auch, dass deren Ziele, die dabei dann eine Rolle spielen sollen, sehr diffus bleiben, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn man es vom Ergebnis her betrachtet, dann sage ich, ist es positiv zu beurteilen und ist vielleicht auch das Ergebnis einer klugen Dialogstrategie, die der Staat und unsere Gesellschaft in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Und ich will da durchaus zwei Personen nennen, die in dem Zusammenhang auch positive Arbeit geleistet haben. Dazu gehört der frühere Innenminister Baum und der frühere Justizminister Kinkel, die beide in diesem Zusammenhang eine sehr flexible und vernünftige Strategie entfaltet haben, einerseits Festigkeit in den staatlichen Belangen, auf der anderen Seite aber durchaus auch eine gewisse Gesprächsbereitschaft.
Linker Terror war in Deutschland ja fast drei Jahrzehnte immer mit der RAF verbunden. Glauben Sie denn, mit dem Ende dieser RAF, so dieses Schreiben eben tatsächlich echt und authentisch ist, ist damit auch der Terror von links zu Ende, endgültig?
Ja, ich bin kein Prophet. Wissen Sie, es ist immer die Frage, wie sind die politischen Situationen einzuschätzen. Immer dann, wenn Legitimationsbasis des Staates brüchig wird, dann können solche Kräfte auftreten. Also der Staat muss immer auf der Hut sein, sich immer wieder neu um seine Legitimation zu bemühen. Demokratie ist also deshalb nie endgültig in dem Sinne, sondern Demokratie muss sich immer von Neuem aufbauen. Und je verlässlicher sie das tut und je erfolgreicher sie das tut, umso weniger Gefahren bestehen, dass solche terroristischen Aktivitäten sich entfalten.
Nochmal ganz kurz zu Ihnen persönlich, Herr Schiele. Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie waren früher Anwalt inhaftierter RAF-Terroristen zu einer Zeit, als man die RAF noch als Baader-Meinhof-Gruppe bezeichnet hat. Haben Sie da jetzt, als Sie die Nachricht von diesem Brief bekamen, haben Sie da auch an diese Zeit damals zurückgedacht?
Ja, natürlich. Ich habe ja auch gestern noch ein paar Bilder gesehen im Fernsehen über diese Ereignisse. Das kann man sich ja heute, glaube ich, kaum noch vorstellen, in welcher, was da für eine aufgewühlte Situation entstanden ist. Gleichwohl sage ich im Rückblick, es war notwendig, dass auch in einer solchen Situation die Gelassenheit und Kühle bewahrt wurde, dass auch solche Personen, die im Verdacht stehen, einer solchen Vereinigung anzugehören, Anspruch auf rechtsstaatliche Verteidigung haben. Und der Staat wehrt sich am besten dadurch, dass er auch die rechtsstaatlichen Prinzipien beibehält. Und das hat sich, ich denke, auf die lange Frist auch bewiesen.
Otto Schily, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD in Bonn und früherer RAF-Anwalt zum erklärten Ende der Roten Armee-Fraktion. Danke Ihnen, Herr Schily, nach Bonn.
Ein halbes Jahr nach diesem Interview wird Otto Schily übrigens nach dem Regierungswechsel in Bonn Bundesinnenminister.
SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.